Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Folge: Spiel.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Gespräch über Spiel und Spielen. Friedrich Schiller ging so weit zu sagen, Zitat, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Wir wünschen uns wohl alle, dass Teilnehmende an Veranstaltungen in voller Bedeutung des Wortes Mensch sein dürfen. Stellt sich also die Frage, wie kann das Spiel bei Events eine Rolle spielen? Widersprechen sich Spielfreude und der Wunsch, Spiele zum Lernen oder Teambildung oder mehr Agilität einzusetzen? Darüber spreche ich mit Claudia Hausmann aus Lindau, die als Coach mit Themen wie Agilität und New Work arbeitet. Ihre These lautet: Business und Spielen schließen sich nicht aus. Ihr Slogan lautet: Spielerisch lerne mit Spaß. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo Michael, danke für die Einladung.
Erstmal eine persönliche Frage. Wie bist du darauf gekommen, Spielen zu deinem Beruf zu machen?
Ich selber spiele für mein Leben gern. Am liebsten analoge Brettspiele, die in irgendeiner Art und Weise kooperatives Spielen fördert. Oder eben auch Strategien, mich selber ausprobieren lassen. Ich liebe es, Spiele mehrfach zu spielen, immer wieder was Neues zu entdecken.
Und hast du ein Beispiel von deinem Lieblingsbrettspiel?
Mein Lieblingsbrettspiel, wenn vielleicht wahrscheinlich viele schmunzeln, ist Pandemie. Es war Spiel des Jahres vor Corona. Das ist ein Spiel, wo man gegen das Spiel spielt, dass man die Pandemie eindämmt, indem man wirklich zum einen durch verschiedene Rollen es versuchen kann und dass man Heilmittel entdeckt und somit über die ganze Welt das Virus, das nicht benannt ist, welches Virus es ist, wieder eliminiert.
Wow, das ist wirklich ein heilsames Spiel. Claudia, ich habe den Satz von Friedrich Schiller zitiert. Also für ihn sind offensichtlich Menschsein und Spielen ganz eng verbunden. Wie verstehst du diesen Zusammenhang?
Für mich ist das Spiel der natürliche Raum, wo ich mich reingehen kann, wo ich total authentisch und selbstwirksam werden kann, weil wirklich meine Grundbedürfnisse wie die Autonomie, dass ich wirklich selbstwirksam sein kann und meine Kompetenz erleben, weil ich mit meinen eigenen Erfahrungen darin etwas machen kann, was nicht vordefiniert ist. Ich kann mich selbst darin entfalten, wie ich auch will. Und vor allem, ich habe, wenn ich es gemeinsam mit anderen mache, vorausgesetzt das, soziale Bindungen. Ich kann Beziehungen aufbauen und ich kann halt einfach komplett authentisch sein. Und vor allem, ich kann auch mal scheitern. Ich darf scheitern, ohne dass mir was passiert. Und ich kann was daraus lernen.
Ja, das ist dieser spielerische Raum, den ja auch Kinder nutzen. Scheitern, ohne dass gleich was Fürchterliches passiert. Da sind wir bei Kindern und bei Lernen auch schon dabei, dass du ja Spielen mit Lernen verbindest. Für welche Aspekte, Themen, Prozesse setzt du Spielen ein?
Alles, was eigentlich auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert. Kommunikation, Führung, Team. Also wie agiere ich selber im Team? Wie treffe ich Entscheidungen? Wie treffe ich Entscheidungen gemeinsam? Es kann aber auch immer auch Richtung Spaß gehen. Also es geht ja prinzipiell ein bisschen auch darum, mich selber besser kennenzulernen und vor allem mein Verhalten zu reflektieren in irgendeiner Art und Weise. Und da unterscheidet sich vielleicht auch meine Art des Spielens von dem Standardspiel, wenn ich im Spiele anmache. Im Nachgang wird immer darüber geredet, was da genau passiert ist. Und auch da gilt die Freiwilligkeit. Niemand muss drüber reden, was passiert ist, aber die Erkenntnis bei den meisten schon, selbst wenn ich mal nur zuhöre, ich kriege ja einen Impuls. Und dann reagiere ich auch manchmal, weil man hat ja auch den Drang, sich mitteilen zu wollen. Und vor allem, weil es ein geschützter Raum ist, können auch mal Themen angesprochen werden, die auch nicht so gut liefen. Um nachher, im besten Fall im nächsten Spiel, das ich gerne mache, ich verknüpfe Spiele aneinander mit Lernreisen, dass ich, was ich in einem Spiel gelernt habe, im nächsten Spiel auch gleich ausprobieren kann und somit einen großen Lerneffekt erzielen.
Das lass uns mal durchdeklinieren. Lernreise hört sich gut an, denn wir möchten ja Veranstaltungen, Events auch als Erlebnis uns als Lernreisen gestalten. Vielleicht machen wir das mal an einem Spiel deutlich, dass du ja auch bei Teams, bei Workshops einsetzt, übertragbar auf Veranstaltungen. Erstmal, wie sieht es eigentlich äußerlich aus, was da passiert?
eigentlich sieht man, dass die Leute zuerst schon auch distanziert sich so einem Spiel nähern. Also die Neugierde ist da, aber es ist diese Ungewissheit, wo auf einen zukommt. Und je nach Mindset ist man halt offener oder nicht so offen. Aber sobald man, es passiert ja allein, wenn man Lego, selbst wenn man jetzt noch wirklich älter ist, man fängt an, mit dem Lego zu wühlen, er kommen positive Emotionen hoch, die natürlich auch im Gesicht sichtbar werden. Und das ist genau das passiert. Die Transformation, selbst wenn man mit einem schlechten Gefühl in ein Spiel geht, dazwischen passiert was.
Mhm. Magst du mal ein Beispiel sagen, also ein Spiel, was du anwendest und wie da das Setting ist?
Also die Übung ist vom Tom Wujek, der dahinter auch einen TED-Talk macht und daraus eine Workshop-Methode selbst generiert hat. Und die Übung ist, zeichne einen Toast. Er nennt es, weil er aus dem englischsprachigen Raum kommt, How to Draw Toast, also die Brotscheibe. Im ersten Moment hat jeder die Aufgabe zu zeichnen, ohne Worte, sondern wirklich als Bild, wie man eine Toastscheibe zubereitet. Und man hat auch nur begrenzt Zeit. Man macht sich jetzt nicht ewig viel Gedanken, sondern intuitiv, was fällt mir ein? Und die Erkenntnis ist, dass im Idealfall gar keine Überschneidung gibt. Jeder hat da eine eigene Vorstellung, wie man einen Toast zubereitet. Und es fängt allein in dem Schritt an, wo fange ich an? Mache ich den Toast, die Toastpackung auf? Oder liegt der Toast beispielsweise schon auf dem Tisch? Wie granular zeichne ich, ob ich die Toaster runter tue? Oder zum Beispiel kulturell, manche, zum Beispiel die Franzosen oder die Briten, haben gar keinen Toaster. Die nehmen eine Pfanne. Oder manche machen noch wirklich Emotionen dazu. Wenn der Toast am Ende fertig ist, haben sie ein Smiley gezeichnet. Und da gibt's wirklich wahllose Unterschiede. Die Gemeinsamkeit ist, dass man mit Strichen arbeitet, dass man sagt, das ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das sind so Gemeinsamkeiten, was jedes sogenannte mentale Modell, so wie wir halt denken, irgendwo beinhaltet. Und dahinter liegt aber auch eine Komplexität. Umso mehr, er nennt es Notes, umso mehr Punkte, also Schritte ein Bild hat, umso komplexer ist es. Und deswegen wird, nachdem jeder seine Zeichnung gemacht hat, darüber geredet, präsentiert, dann wird erstmal das erste Aha-Erlebnis da, okay, jeder denkt anders. Und dann ist aber das Ziel, die Komplexität zu reduzieren, indem man ganz viel miteinander arbeitet und es auf ein Gesamtbild reduziert, wie man einen Toast machen kann. Und die Erkenntnis ist, jeder hat einen kleinen Teil dazu beigetragen.
Ist das nur mit 5, 6, 7, 10, 15 Leuten möglich oder wäre das auch in der Veranstaltung mit 150 Menschen machbar?
Es ist skalierbar. Also die Zeichenübung alleine kann ja jeder machen. Der Austausch in der Gruppe könnte man wieder in Kleingruppen machen, weil wir wissen ja, umso mehr Leute, umso komplexer der Austausch. Da würde ich vielleicht auch wirklich maximal 6 Leute empfehlen. Und dann das Gesamtbild auch in der Kleingruppe und dann kann man die einzelnen Sachen vielleicht nochmal vergleichen, weil da kommt bestimmt auch raus, selbst da gibt es Unterschiede, dass es eben nicht unendlich viele Überschneidungen gibt. Also wir sind immer geprägt von unseren Erfahrungen und von dem, was wir eigentlich auch machen wollen. Und vielleicht deswegen, wie man einen Toast zeichnet, kann sehr wohl aufschlaggebend sein, weil wenn man selber gar keinen Toast zubereitet, hat man es zumindest irgendwo mal gesehen.
Wann setzt du das ein?
Beispielsweise kommendes Wochenende. Da bin ich an der Serious Game Konferenz. Aber eigentlich lohnt sich das immer, wenn man quasi einen kreativen Raum schaffen will. Also es kann so ein typisches Warm-up sein, wie kann ich eben kreativ denken und mit der Hinsicht, dass eben jeder eine eigene Perspektive hat, aber dass am Ende vielleicht eine gemeinschaftliche Perspektive wichtig ist, muss auch nicht alle 3 Schritte durchlaufen. Man kann eben genau durch diese Fragen am Ende ja hinleiten, wo es hin soll oder als wirklich Workshop-Methode, wo es darum geht, wie löse ich denn Probleme? Also hinzuführen, quasi erstmal diese Simulation auf dieser Spielebene. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie können wir Komplexität reduzieren, um A, das Problem zu verstehen, um am Ende die Lösung nicht auch noch komplexer zu machen. Also um eine gute Lösung zu bekommen, lohnt es sich davor, das Problem von der Komplexität zu reduzieren.
Hat es auch was damit zu tun, dass man sich auf ein gemeinsames Verständnis eines Begriffes oder eines Prozesses einigt? Ich habe mal einen Teamleiter kennengelernt bei einem großen Autokonzern, der sagte, wenn er ein neues Projektteam übernimmt, dass er mit denen erstmal so eine Session macht, wo es darum geht, Begriffe zu kalibrieren. Was meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir sagen, das muss jetzt schnell erledigt werden? Und da stellt man fest, der eine sagt schnell, ja, das bedeutet heute Nachmittag, für den anderen sind schnell diese Woche. Und der dritte sagt, ja, schnell ist noch in diesem Jahr. Und man merkt, wir benutzen, und das ist ja noch ein einfaches Wort, da geht es ja noch nicht um richtig tolle, komplexe Worte wie Liebe, Freundschaft, was weiß ich, oder Erfolg, sondern nur das Wort schnell, dass es so unterschiedliche Vorstellungen gibt, die sich mit diesem Wort verbinden. Also, nochmal zurück, ist das auch ein Ziel bei dieser Übung?
Genau, es geht darum, ein gemeinsames Bild, weil es eine Visualisierung ist, und das kann man ja auf alles andere übertragen. Um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, sollte man auch das gemeinsame Denken da oder die gemeinsame Sprache dafür haben. Jeder sollte dasselbe darunter verstehen, um quasi gemeinsam das Ziel auch erreichen zu können.
Ich kannte die Übung nicht. Und was ich glaube zu sehen ist, dass es um etwas äußerlich erstmal sehr Einfaches geht, nämlich eine Scheibe Brot. Und das finde ich oft faszinierend bei Spielen, dass sich dann aus dieser Einfachheit aber sehr viel machen lässt, sag ich mal. Was machst du daraus in der Reflexion?
Das Spiel an für sich hat wie jedes Spiel ein Ziel, es hat Regeln und Freiwilligkeit. Und es hat natürlich auch ein Kernelement dahinter, aber durch gezielte Fragen dahinter kann ich es in verschiedene Richtungen lenken. Also will ich zum Beispiel am Ende herauskommen, wir müssen eine gemeinsame Sprache reden, kann ich fragen. Jetzt haben wir durch eine bildliche Darstellung festgestellt, wir müssen erstmal darüber reden, was passiert, was bedeutet das eben für unsere Sprache im Alltag. Also quasi das Spiel ist in dem Fall nur Mittel zum Zweck. Es hat nur etwas veranschaulicht und ich kann es in eine andere Richtung lenken. Wenn es darum geht, zu sehen, wie eine andere Lösung aussieht, wäre, wie ich davor schon gesagt habe, ich habe das Thema, dass Komplexität existiert und dass ich das visualisieren muss, am Ende aber auch erstmal reduzieren, um einen Schritt weiter zu gehen. Nicht, dass sich die Komplexität vor allem erhöht ständig, was ja schnell passieren kann. Aber weil wir ja von der Lernreise hatte, da hat man ja quasi gelernt, jeder kommt mit seinem eigenen Bild rein, man muss visualisieren, man sollte erstmal drüber reden, was das Gesamtbild ist. Um dieses Wissen zum Beispiel jetzt wieder im nächsten Spiel auszutesten, würde ich beispielsweise das Wüstenspiel spielen.
Aha, was ist denn das?
Da ist quasi eine Story dahinter, dass gesagt wird, hey, ihr seid jetzt eine Gruppe von x Leuten, also auch Kleingruppe, skalierbar in x beliebig große Gruppen. Ihr seid in der Wüste gestrandet. Es ist echt heiß und ihr müsst euer Überleben sichern. Allerdings habt ihr nur begrenzte Anzahl an Gegenständen. Dann werden auch die Gegenstände aufgezählt. Beispielsweise sowas wie Wasser, ganz klassisch, aber auch ein Taschenspiegel. Es gibt einen Mantel. Es gibt ein Buch über Tiere in der Wüste. Es gibt beispielsweise auch Alkohol und insgesamt halt 25 definierte Gegenstände. Die Gegenstände spielen vielleicht gar nicht so die Rolle, weil eigentlich geht dahinter, wie treffe ich in der Gruppe eine sinnvolle Entscheidung, weil am Ende müssen sie sich gemeinsam auf die Reihenfolge der wichtigsten Gegenstände einigen, um am Ende zu überleben. Und dann sieht man, es ist eine Simulation. Es passiert ja nichts, aber es herrscht eine Dringlichkeit, weil man fühlt sich angespornt, man ist in dieser Situation, die Story passt für einen, man möchte mal wissen, welche Gegenstände brauche ich denn? Und von dahinter, die Auflösung ist sehr wohl auch wissenschaftlich von verschiedenen Leuten überprüft worden, was denn realistisch gewesen wäre, welcher Gegenstand denn der wesentliche ist. Ich kann schon mal verraten, das Wasser war es nicht.
Ah, okay. Weitere Spoiler willst du wahrscheinlich nicht machen, um es einzusetzen. Und es geht wieder um das Kooperative, es geht wieder um die Kommunikation. Was beobachtest du dann in diesen kleinen Gruppen? Vielleicht eine eigene Beobachtung, dass es oft so die Lauten und Schnellen gibt und dass es die Leisen und Bedachten gibt. Schaust du dann dahin, wie eigentlich diese Gruppendynamik ist?
Die Spielmechanik ist eher, dass man am Anfang zuerst die Zeit bekommt, für sich selber das zu machen und dann erst in die Gruppe geht. Das heißt, die Leisen werden gehört. Und das ist hier genauso. Man macht erst für sich persönlich diese Rangfolge. Man kriegt die Zeit, auch drüber zu reflektieren. Und diese Alpha-Tiere haben nicht gleich die Chance, quasi ihre Meinung zu pushen und die anderen gar nicht mehr zu Wort kommen zu lassen, sondern jeder hat nachher auf dem Blatt Papier erstmal seine Reihenfolge. Ja, es gibt eine Dynamik, dass vielleicht jemand wirklich ganz ruhig ist, der vielleicht auch wirklich das richtige Wissen gehabt hätte, aber genau das ist nachher wieder in der Nachbesprechung genau das Relevante, weil dann kann ich ja fragen, gab es einen Moment, wo man hätte anders reagieren können, um auf eine andere Lösung zu kommen?
Und ist es gleich eins und alle oder gibt es noch einen Zwischenschritt? Weil bei den sogenannten Liberating Structures, da sagt man ja auch oft eins, dann zwei. Das heißt, man tauscht sich mit einer Teilnehmenden aus und dann erst geht's in die Gruppe. Machst du das manchmal auch?
Also im Regelfall ist genau der Vorteil von den Spielen, wo ich mache, dass der Prozess innen drin selbstbestimmt ist. Das heißt, ich gebe im Regelfall gar keine Methodiken vor. Aber angenommen, da ist jemand drin, der kann Liberating Structures, der kann ja sagen, lass uns mal zu zweit austauschen, dann zu viert und dann erst konsolidieren.
Du lässt einen Spielraum.
Genau, also das ist ja, also da geht's ja quasi, das ist im Business, also jeder hat ja schon eine Strategie und jeder ist vielleicht an einer anderen Stelle. Aber genau das ist ja gut, man kann sich ja gegenseitig befruchten. Wenn ich das wieder von außen vorbestimmen würde, wäre der Lernraum ja wieder zu klein. Ich will ja, dass der Mensch Mensch ist. Ich möchte ja, dass jeder auf Augenhöhe auch seine Erfahrungen teilen kann. Also ich mache zwar eine Nachbesprechung für jeden sichtbar, aber was in diesem Spielraum nachher passiert, ist denen überlassen. Und angenommen, also ich bin ja eh der Beobachter, ich merke, da geht gar nichts voran, dann gebe ich klar einen Impuls und gebe vielleicht methodisch. Oder wenn ich genau will, dass sie in diesem Spielraum eine Methode anwenden, dann mache ich davor auch den theoretischen Impuls und lasse sie dann ausprobieren.
Es gibt ja im Eventdesign unendlich viele Möglichkeiten der Intervention durch Facilitation, durch Moderation. Was kann Spielen, was andere Interventionen nicht können?
Ich glaube wirklich, das Intrinsische, die Neugierde, die in uns steckt, also auch wirklich Spaß erleben zu wollen, auch im Erwachsenenalter, auch wenn das ganz häufig nicht so im ersten Moment wahrgenommen wird. Wir wollen aber Spaß haben. Und das ermöglicht es. Dieses wirklich in der Gemeinschaft, da geht es nämlich gar nicht, dass ich alleine Spaß habe, sondern wirklich durch diese soziale Bindung, diese Beziehung auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht zitiere ich nämlich mal den Platon, zumindest wird es ihm zugesprochen. Bei einem Spiel kann man einen Menschen besser kennenlernen als in einem Gespräch in einer Stunde. Dadurch, dass man so authentisch ist, kann eine Maske fallen.
Du hast von der Freiwilligkeit gesprochen, denn viele Menschen möchten gerne ihre Maske behalten und das ist auch okay, weil es die Maske ja auch ein Schutz ist. Also ein Widerstand könnte sein, ich möchte mich schützen, ich spiele da nicht mit. Ein anderer Widerstand könnte sein, du sprichst von Spaß, nee, das ist hier eine Veranstaltung, das ist hier ein Kongress. Das ist Arbeit. Wenn ich dann nach Hause komme, in die Firma zurückkomme und ich habe den ganzen Tag Spaß gehabt, dann zählt das ja womöglich gar nicht als Arbeitstag. Kriegst du solche Feedbacks?
Ja, in Vorgesprächen habe ich das Feedback schon mal bekommen. Für Spiele zahle ich kein Geld. Dann gehe ich nochmal ins Gespräch und versuche herauszufinden, was wirklich dahinter steckt und auch vielleicht nochmal meinen Zweck dahinter, dass ich quasi wirklich den Spielraum, den Lernraum, Experimentierraum eröffnen will, damit die Lernerfahrung tiefer ist. Weil der Unterschied ist, ob ich vorne stehe und etwas sage oder ob die anderen es eben selbst erleben. Ist vom Lernen ein ganz großer Unterschied. Und für den Fall, angenommen, das Vorgespräch war nachher erfolgreich und es ist akzeptabel, es auch mal wirklich als Experimentierraum zu sehen. Und da ist trotzdem eine Person, die will nicht spielen, ist es völlig in Ordnung, weil Freiwilligkeit bleibt. Ist eine Person drin, wo das madig macht, kann das wirklich auch mein Spiel sprengen und dann hat gar keiner Spaß. Derjenige kann automatisch Beobachter werden. Selbst als Beobachter lernt man auf einer Metaebene genauso viel oder analog so viel, wie wenn man das selbst erlebt. Vor allem, wenn man nachher über diese Erfahrung spricht. Und für mich ist das eine ganz wesentliche Rolle, weil dann kommt das nicht von mir, sondern von jemand, wo die Leute schon auch eher kennen. Dann hat es einen ganz anderen Stellenwert und dadurch eine ganz andere Lernerfahrung auch für die anderen.
Das finde ich ja echt eine elegante Lösung, weil ich mich gefragt hatte, als du über Freiwilligkeit sprachst, ja, was machen die denn dann in der Zeit, wenn die anderen da spielen, lachen, miteinander sein, Stichwort Zugehörigkeit, aber dass man auch sehr viel lernt, Stichwort Spiegelneuronen, weil man in Gedanken irgendwie auch mitspielt und zweitens auf der Metaebene analysiert. Das muss ich mir unbedingt merken.
Also im Regelfall versuche ich auch, das transparent zu machen, dass bei mir es um Spiele geht. Und da war ich für einen Impuls eingeladen, wo die Leute es nicht wussten, aber mit der Auftraggeberin abgeklärt war. Und dann war auch gleich, die mussten was malen. Nee, ich bin doch jetzt hier nicht im Kindergarten. Also malen kann ich eh nicht. Und darum geht's ja eigentlich meistens gar nicht. Es geht ja nicht um ein Kunstwerk. Aber ich sage, kein Thema. Sie darf gerne nebenbei zuschauen und habe ihr einen Zettel und einen Stift gegeben. War sie okay? War sie glücklich? Jetzt hast du aber gemerkt, da kam so eine Unruhe. Und dann hat sie mitgemacht. Also den Effekt gibt's genauso. Und dann sage ich, vollkommen in Ordnung. Wenn man noch nicht so weit ist, es war vielleicht auch zu überrumpelnd, alles in Ordnung. Es ist ja nur eine Einladung. Es ist ja einfach nur eine Chance. Und am Endeffekt war sie diejenige, wo das beste Feedback gegeben hat. Und das ist genau dieser Effekt. Manchmal weiß man noch gar nicht, dass man das will. Aber einfach mal machen. Könnte ja schön werden.
Könnte schön werden. Du hast mehrfach jetzt das Wort Experimentieren reingebracht. Ist das Spiel gerade auch für Menschen, die so in der Wirtschaft oder auch in anderen Organisationen so eingebunden sind, in Strukturen, in Abläufe, in Routinen, ist das auch ein Experimentierraum, der von Veranstaltungen noch mehr genutzt werden könnte?
Definitiv. Also rein theoretisch, in der größtmöglichen Ausprägung könnte man die ganze Veranstaltung als ein Spiel sehen und so gestalten. Ich war beispielsweise an einem ganz großen Festival in Budapest, also auf der ganzen Insel, und da hat am Anfang jeder ein ganz kleines Puzzleteil bekommen. Und das, also das Festival geht über 10 Tage, hat man im Laufe der Zeit eben in dieses Puzzle einfügen sollen. Und so ist man immer wieder zu diesen Puzzlestationen gegangen, weil man sein Puzzle noch nicht einfügen konnte. Aber das war wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl. Man war ein Teil von dem Ganzen. Das waren Unmengen an Leute über diese 10 Tage verteilt. Und es war diese Neugierde und wirklich dieses, allein dieses haptische, wo ist denn mein Puzzleteil? Und am Ende gab es ein richtig schönes Puzzle. Das war diese ganze Anspannung von vorne. Wie sieht das Puzzle am Ende aus? War einfach phänomenal.
Wie so ein Running Gag. Und ist das Bild wirklich zustande gekommen? Ich stelle mir das bei einer großen Zahl von Teilnehmenden richtig schwierig vor.
Also es waren Vereinzelte, waren nicht da. Man hat das am Anfang per Post zugeschickt bekommen. Deswegen waren wahrscheinlich auch nicht alle da. Aber man hat das Bild erkennen können.
Wunderbar. Claudia, du hast mir im Vorgespräch ein Buch empfohlen, Rettet das Spiel. Und das wurde geschrieben von dem Hirnforscher Gerald Hüther und von dem Philosophen Christoph Quarch. Was meinen Sie mit Rettet das Spiel? Sie möchten es retten auch vor der Vereinnahmung durch die ökonomische Logik, weil alles muss in Wert gesetzt werden, muss Profit abschmeißen. Jetzt frage ich dich mal provokativ, verdirbst du das Spiel, indem du es mit einer Nutzanwendung verbindest? Bist du eine Spielverderberin?
Nee, weil sie hat auch die These, dass das Spiel im Alltag zu wenig eine Rolle spielt. Für sie ist das Spiel ebenfalls der größte Raum zum Lernen. Und ich biete eher die Möglichkeit, es noch tiefer zu erfahren. Also zum Unterschied zum Spieleabend, selbst da habe ich ja die Möglichkeit, verschiedene Strategien auszuprobieren. Aber wenn ich nicht drüber rede, dann ist der Effekt ja nicht so groß. Also Spielen zum Selbstzweck ist völlig in Ordnung. Aber ich finde, durch drüber reden, was man am Spieleabend genauso machen könnte, was ich persönlich sogar mache, die Leute wissen das eigentlich, wenn sie mit mir spielen, kann es sein, dass wir über das Spiel halt mehr reden, wie sie vielleicht wollen. Im Nachgang finden sie es aber gut. Also jemand, der sagt, okay, nö, das ist nicht mein Ding, dann hört er halt nur zu, dann ist er halt in dem Fall wieder der Beobachter. Oder er geht einfach, ist für mich auch völlig in Ordnung, weil es ist ja Freiwilligkeit. Jeder darf so viel mitnehmen, wie er will.
Also es könnte passieren, Claudia lädt zum Abend ein, wir spielen die Siedler von Catan, keine Ahnung, ob du das magst, und dass man dann nachher ganz viele Anlässe hat, miteinander zu sprechen. Ja, wie war das denn eigentlich, als wir dann da über Getreide und Bausteine verhandelt haben? Ist das so?
Also klassischerweise spielen wir es nochmal. Und wenn ja, was könnten wir denn anders machen? Was lief denn gut? Standardfrage. Mir geht's auch nicht unbedingt um das Spielen oder das Gewinnen am Ende. Mir geht's um den Prozess dazwischen, wo ich da mache. Ich selber challenge mich dadurch. Aber ich würde jetzt nicht das Spiel nochmal spielen mit derselben Strategie, wenn sie nicht funktioniert hat. Dann möchte ich sie ändern.
Aber legt das nicht nochmal provokativ gefragt, so eine mentale Ebene drüber, dass ich nicht mehr so ganz frei spiele und aus dem Bauch raus und intuitiv, wenn ich weiß zum Beispiel, dass es eine Runde davor gegeben hat und da war die Strategie so und so, oder wenn ich weiß, danach wird noch reflektiert, legt das wie so ein Schatten von Mentalem über diese Spielfreude?
Also bei mir persönlich jetzt nicht. Drüber zu reden, finde ich jetzt nicht, dass es ein mentales Overloading ist. Also ich kann dasselbe nochmal so machen, aber wo ist denn der Effekt? Also dann langweilt es mich vielleicht auch. Also dann brauche ich nicht spielen.
Und wahrscheinlich ist es doch so, jedenfalls kenne ich das von mir, dass diese Challenge, von der du auch gesprochen hast, da ist eine Herausforderung, zum Beispiel beim Wüstenspiel, dass die einen sofort versinken lässt und bestimmte mentale Metaebenen erstmal ausblenden lässt. Und dann geht es wirklich nur darum, wie können wir jetzt in dieser Wüste überleben, und alles andere ist erstmal ausgeblendet, oder?
Genau, im Endeffekt geht es ja um diesen Flow-Zustand. Ich bin im Einklang mit der Herausforderung gegenüber meinen Fähigkeiten. Aber es spricht ja nichts dagegen, seine Fähigkeiten auch weiter auszubauen. Und dann, glaube ich schon, das passiert durch Austausch. Und ob es jetzt moderiert oder nicht moderiert ist, dahingestellt.
Es ist lustig, dass du das Wort Flow erwähnst. Das letzte Podcast-Gespräch, was ich geführt habe, war mit einer Flow-Forscherin. Und sie hat genau das gesagt, dass der Flow eben entsteht, wenn es eine Passung gibt zwischen der Aufgabe und der Größe der Aufgabe und den Fähigkeiten. Das heißt, wenn du in einer Spielrunde neue Fähigkeiten erworben hast, wäre es eine Unterforderung, in der nächsten Runde nochmal genauso was zu probieren, was eigentlich schon durch ist.
Genau, perfekt zusammengefasst. Ich glaube, darum geht's. Danke.
Was zeichnet aus deiner Sicht ein gutes Spiel bei Veranstaltungen aus? Was muss das haben?
Es gibt 4 unterschiedliche Spielertypen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, und jeder beinhaltet auch immer so eine Mischung. Man ist nicht typischerweise einer. Und dazu gehört unter anderem der Socializer, der wirklich durch sozialen Austausch diese Beziehung auch zu den Mitspielern pflegt. Es gibt den Explorer, der Entdecker, der immer wieder was Neues haben will und auch wirklich unbekannte Gegenden erkunden will. Es gibt den Achiever, das ist der typische Wettbewerber, dem auch Status halt sehr wichtig ist und wirklich die Herausforderung liebt. Und es gibt den Killer, der gar nicht so böse dargestellt wird, sondern er versucht, Grenzen auszutesten, und so kann er auch ganz viel Innovation hervorbringen.
Vielleicht killt er ja auch einfach alte Denkmuster und bringt deswegen Innovation raus.
Genau, also in Meetings ist es genau der, wo wirklich Sachen auch effizienter machen kann. Der so einen Spiegel vorhält, sagt, ja, mache ich jetzt nicht. Dahinter liegen unterschiedliche Spielmotive, wie die Herausforderung meistern, kreativ sein, etwas besitzen wollen, sich etwas erarbeiten, das vor allem schwer erreichbar ist. Das wäre genau dieses eben Flow. Ich möchte auch herausgefordert werden. Und der soziale Austausch, die Neugierde, das Abenteuerlust, aber auch Vermeidung von negativen Konsequenzen. Und das ist so eine Mischung zwischen dem Verhaltensökonomie, Gamification und der emotionalen. Wenn nämlich die im Einklang sind, dass man sehr wohl sowas wie langfristig und kurzfristig quasi die Motivation treibt, hat man ein gutes Spielerlebnis geschaffen.
Dann musst du es schaffen, alle 4 irgendwie anzusprechen. Das heißt, ein gutes Spiel, wissend, dass es diese 4 Typen gibt, besteht dann eben um Herausforderungen oder Spielräumen für alle 4 Typen.
Genau, das ist die Kunst. Man weiß zum Beispiel, dass der Killer-Typ gar nicht so vorherrschend ist, aber er existieren kann. Das heißt, auf den sollte vielleicht gar nicht der Fokus liegen, aber eben sozialer Austausch, bisschen Wettbewerb und Neues entdecken. Wenn wir die 3 Sachen im Fokus haben, im Spiel, im Veranstaltungsdesign, und es kann ja eben über Spielelemente, über Storytelling, über Kleingruppenarbeit. Also allein dieses, ich habe einen Spannungsbogen und am Ende der Veranstaltung wird erst was sichtbar, hat einen riesengroßen Effekt. Also am Beispiel von diesem Puzzle.
Und dann ist ein Spiel auch eine Geschichte, weil eine Geschichte besteht ja aus einem Spannungsbogen, der wird am Anfang eröffnet und am Ende gibt es dann eben die Auflösung, und wenn die Spannung stark genug ist, dann hält die auch über eine gewisse Zeit.
Genau, und da sind wir bei dem Intrinsischen. Ich möchte am Ende wissen, wie das aussieht. Und falls ich dachte, ich gehe doch früher, ich bleibe. Ich bin ein Teil von diesem Puzzle gewesen. Ich möchte wissen, was da rauskommt. Und dann reicht es mir am Ende nicht, nur das Bild zu sehen oder darüber erzählt zu bekommen. Ich bin ein Teil der Gemeinschaft.
Deswegen gucken wir auch Filme bis zum Ende, ob dann doch noch geheiratet wird. So ist es. Du hast den Begriff Gamification genannt. Das ist ja die Verwendung von spielerischen Elementen, um Teilnehmende zu beteiligen und sie zu motivieren. Was hältst du davon? Was unterscheidet Gamification von deiner Arbeit?
Ich habe mich damit ganz intensiv beschäftigt, weil vor allem Gamification selber, ich behaupte, auch noch nicht so definiert ist, dass jeder für jeden greifbar ist. Auch selbst die Definition wandelt sich immer mal wieder. Es gibt die Gamification, wo es wirklich darum geht, Mitarbeiter zum Beispiel mehr zu motivieren, wenn man im Business-Kontext sind. Und das ist nicht mein Ziel. Weil es gibt ebenfalls Gamification auf Basis eben, ich möchte Emotionen. Mir geht es ja spielerisch lernen mit Spaß, geht um positive Emotionen. Wie kann ich quasi die Herausforderung nutzen, um jemanden, es geht um Engagement, wirklich herauszufordern?
Und beobachtest du das trotzdem, obwohl du dieses Kooperative, den sozialen Austausch, aber eben auch diese positiven Emotionen möchtest, das hat ja den Hintergrund auch der positiven Psychologie, dass trotzdem Wettkämpfe entbrennen, Konkurrenzdenken sofort einsetzt, wenn diese Challenge kommt?
Da sind wir beim Spielertyp. Ich sag auch, gutes Wettkampfverhalten ist ja auch nicht schlecht. Also per se, wir wollen etwas haben. Ich weiß gar nicht, ob es um Anerkennung geht, aber es ist das Menschliche. Wenn eine Herausforderung ansteht und ich möchte sie meistern, dann lasse ich mich drauf ein. Dann bin ich im Wettkampfmodus. Wenn es natürlich darum geht, über Grenzen von anderen zu gehen und vor allem böswillig, dann mache ich einen Riegel vor. Das ist dann nicht meine Welt und das gehört leider noch ein bisschen typisch im Business-Kontext manchmal in meine Spielewelt nicht rein. Und da sage ich auch, das ist denn mein Raum, meine Regeln. Also wenn da jemand meint, er müsste übergriffig sein, um einen Preis zu gewinnen und den anderen nicht die Möglichkeit zu geben, das Spiel zu spielen, sage ich, nee, das ist eine Regel, die vielleicht jetzt ungeschrieben war, die ich jetzt einführe.
Gehst du immer mitten rein in die Spiele oder gibt es für dich auch Stichwort Lernreise vorbereitende Übungen, die vielleicht auch insofern vorbereiten, dass sie das Kooperative nähren, dass sie die Spielfreude nähren, dass sie auch vielleicht dieses Framing bringen, dass es freiwillig ist und klar machen, worum es in diesem Raum geht, bevor die eigentlichen Spiele anfangen?
Das mache ich immer. Also genau, ich öffne den Raum damit, meine Mentalität vorzustellen, dass da eben spielerisch Lernen mit Spaß passiert und dann eben Freiwilligkeit. Einfach nur melden, ich möchte gerade nicht spielen. Also es geht nicht darum, dass jemand eben seine Maske öffentlich verlassen muss. Genau das sage ich. Also für mich würde es gar nicht anders funktionieren. Also das sind ja genau diese sichtbaren Regeln, die wir brauchen. Dass es am Ende darum geht, das Erlebte zu reflektieren.
Was ich öfter gehört habe, wenn ich moderiere, eine größere Veranstaltung, eine Konferenz, dass die Menschen, wenn sie in den Widerstand gehen, sagen, ja, wir haben da mal was erlebt, das waren so Spielchen. Wie schaffst du es, das Spielchen vom Spielen zu unterscheiden?
Das sind erstmal so Leute, wo ich sage, okay, danke für deine Perspektive. Ich lade dich ein, Beobachter zu sein. Also ich überlasse ihnen selber herauszufinden, ob es ein Spielchen ist.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Spielchen und Spiel?
Ist eigentlich eine Abwertung.
Also für mich wäre, glaube ich, der Unterschied, wenn Sie noch weiter nachdenken, dass diese Einbindung in die Lernreise eigentlich nicht gegeben ist, sondern dass man sagt, jetzt machen wir mal zwischendurch, also so unverbunden etwas Lustiges. Man weiß gar nicht so richtig, warum. Und es gibt vielleicht diesen Gruppenzwang, dass man sich genötigt fühlt, dann mitzumachen und dann eine schlechte Erfahrung behält und dann sagt, nee, wenn da noch mal jemand auf mich zukommt und sagt, jetzt geht's ums Spiel, also da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ah, genau, dieses Spielchen kenne ich auch. Und ich sag ganz ehrlich, manchmal mache ich die auch nicht mit. Das ist ja genau die Freiwilligkeit. Ich kann ja jederzeit sagen, nee, dann mache ich nicht mit. Also es sind diese klassischen Energizer, wo da nicht mal thematisch eine Rolle spielen. Ich versuche immer, also wirklich möglichst alle Sinne anzusprechen, Da holt man nämlich die meisten schon mal ab und eben nicht ganz so zum Selbstzweck, sondern man kann ja auch ein Spielchen machen, was eben nachher auf nächstes Thema hinarbeitet und dann hat es auch wieder Nutzen.
Du hast ein anderes Spiel genannt, was du manchmal einsetzt, um auch den Körper zu aktivieren, die Sinne zu aktivieren. Das hatte was mit einem Teppich zu tun?
Es geht darum, dass eine Anzahl an Personen um so einen runden Teppich steht, wo zufällige Löcher drin sind. Und die Aufgabe ist es, eine bestimmte Reihenfolge, einen Ball um die Löcher herum kreisen zu lassen. Und das kann ganz schön anstrengend werden, weil man muss ganz viel kommunizieren, man muss sich auf etwas zusammen einigen. Da geht's ganz schnell Richtung Führung. Da geht's wirklich um klare Absprachen, weil man hat auch nur begrenzt Zeit. Und automatisch ist da auch Teambuilding. Also beispielsweise das nehme ich gerne am Anfang von so Lernreisen, vor allem wenn die Leute sich noch nicht so gut kennen, gibt's die Chance, durch so ein Spiel ganz schnell die einzelnen Facetten. Man lernt kennen, wie kommuniziert jemand. Welche Ansprache braucht die Person, damit das bei ihm wirkt? Und wer führt wie? Weil da sind wir genau bei diesen unterschiedlichen Typen. Also wenn da ein Alpha-Tier ist, versucht er auch ganz schnell, den Zepter in die Hand zu nehmen. Da funktioniert es leider jetzt nicht mit Liberating Structure, sind die ganz ruhigen wirklich ruhig. Aber das wird bei der Nachbesprechung, da sind sie manchmal gar nicht mehr so ruhig, weil die haben dann automatisch die Beobachterrolle angenommen, ohne was zu sagen.
Wow, also dass du sagst, dass du das am Anfang einsetzt, ich finde das schon ziemlich in medias res gehend. Ich stelle mir vor, dass da an diesem Teppich ganz schön gezogen und gezerrt wird und die Lauten erstmal tatsächlich dann die Führung übernehmen. Und das gleich am Anfang, so eine Gruppendynamik sichtbar zu machen, stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor.
Wenn man das jetzt als erstes Spiel nehmen würde, also quasi als Einstieg, danach das Draw a Toast-Übung und dann die Wüstenspiel, dann macht es wieder einen Sinn, am Anfang genau diese Dynamiken auch im Vordergrund zu stellen. Weil am Ende sollte man sich nicht mehr damit beschäftigen. Bei der Entscheidungsfindung muss ich eben schon wissen, wie ticken die anderen. Weil ich habe überall immer nur begrenzt Zeit. Es ist kein unendliches Spiel.
Ich habe zum Schluss, weil wir auch leider nicht unendlich Zeit haben, liebe Claudia, noch ein Zitat von einem Anthropologen, einem, der sich mit dem Menschsein wissenschaftlich auseinandersetzt. Professor Christoph Wulff hat mal gesagt, Spielen dient der Selbsterfahrung und Selbstentfaltung, an der wir uns erfreuen. Würdest du das sagen? Ist das auch deine Sicht?
Ja, also am Ende geht's ja darum, dass ich wirklich mich auch persönlich weiterentwickeln kann. Ich kann so weit mich entfalten, wie ich bereit bin, in dem Moment mich zu entfalten. Abhängig von meiner Stimmung, also auch vielleicht von meiner Fähigkeit. Das ist ja das Faszinierende. Ich kann ein Spiel als Kind gespielt haben und ich kann das Spiel jetzt spielen und dazwischen können Welten liegen. Das ist ja diese Weiterentwicklung, die ich jedem auch wünsche. Und am besten mit einem Spiel.
Gibt kein besseres Schlusswort. Herzlichen Dank, Claudia. Ich habe in diesem Gespräch einen Toast, eine Wüste, einen fliegenden Teppich und vor allen Dingen deine Haltung dazu kennengelernt. Du hast fast während der ganzen Zeit unseres Gespräches gelächelt und da war dieses spielerische Lernen mit Spaß auch im Ausdruck da. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ein super Gespräch.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.